Herzlich willkommen. Lassen wir uns Johannes Kapitel 3, Verse 3 bis 8 lesen. Hier spricht Jesus zu Nikodemus. Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus entgegnete ihm, wie kann ein Mensch, der schon alt ist, geboren werden? Er kann auch nicht in den Schoß seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Jesus antwortete ihm, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren ist, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Der Ausdruck wiedergeboren ist ein bisschen zu einem Klischee geworden. Er wurde sogar in der Autowerbung verwendet. In den USA ist dieser Begriff Born Again populär geworden. Man spricht dort von wiedergeborenen Christen und irgendwie klingt das einschüchternd. Tatsächlich war Jesus der Erste, der diesen Begriff verwendet hat. Er wollte damit Folgendes verdeutlichen. Wenn ein Mann und eine Frau im Liebesakt zusammenkommen, kann es zur Zeugung eines Babys kommen. Wenn der Geist Gottes mit dem Geist eines Menschen in einem Akt der Liebe zusammenkommt, findet eine geistliche Geburt statt. Diese Person ist dann von Neuem geboren, also wiedergeboren, und beginnt ein neues geistliches Leben. Ich nahm einmal an einem Gottesdienst in einer Gemeinde in Brighton teil, in deren Verlauf die Sonntagsschullehrerin berichtete, was in der vorhergehenden Woche in der Sonntagsschule vorgefallen war. Sie hatte versucht, den Kindern den Unterschied zwischen der natürlichen Geburt und der geistlichen Geburt klarzumachen und hatte dabei den Text aus Johannes 3 verwendet. Dann hatte sie gefragt, kommt man als Christ auf die Welt? Darauf hatte sich ein kleiner Junge gemeldet und geantwortet, nein, Miss, man kommt normal auf die Welt. Jesus sagt, dass wir nicht nur eine natürliche Geburt, sondern auch eine geistliche Geburt brauchen. In jedem Christen lebt der Heilige Geist. Solange wir noch keine Christen sind, ist es die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes, uns von unserer Sünde zu überzeugen und davon, dass wir Jesus brauchen. Doch wenn der Heilige Geist in uns lebt, ist die Beziehung zu ihm qualitativ eine völlig andere. Als ich mein Leben Christus gab, Christ wurde, zum Glauben kam, es gibt im Neuen Testament viele verschiedene Ausdrücke hierfür. Nun, als ich also Christ wurde, dachte ich, nun sei ich angekommen. Ich hatte lange darüber nachgedacht, ich hatte innere Kämpfe ausgestanden und nun war ich am Ziel angekommen. Dann erklärte mir jemand, dass dies erst der Anfang sei. Es ist wie wenn ein Baby zur Welt kommt. Es endet nicht bei der Geburt. Eine Geburt ist zwar etwas Überwältigendes, aber sicher nicht das Ende. Nein, nun muss das Baby wachsen. So ist es auch, wenn wir zum Glauben kommen und Gottes Geist bei uns einzieht. Es ist nicht das Ende, sondern ein neuer Anfang. Ich möchte in diesem Vortrag darüber sprechen, was geschieht, wenn der Geist Gottes in einen Menschen einzieht. Welche Auswirkungen sind damit verbunden? Die erste Auswirkung ist die, dass wir Söhne und Töchter Gottes werden. Lesen wir Römer Kapitel 8, Verse 1 und 2. Das achte Kapitel im Römerbrief ist eines der großartigsten Kapitel des ganzen Neuen Testamentes. Es könnte als der Himalaya des Neuen Testaments bezeichnet werden. Es ist ein Höhepunkt. Und in den Versen 1 und 2 schreibt Paulus: Jetzt gibt es keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Jesus nahm am Kreuz alle unsere Sünden auf sich. Die vergangenen, die gegenwärtigen und die zukünftigen. Er nimmt unsere Sünden vollständig hinweg und versenkt sie in die Tiefen des Meeres, wie es der Prophet Micha ausdrückt. Und dort bleiben sie. Unsere Weste ist ganz rein, in dem Moment, wenn wir zu Jesus kommen. Zugleich geschieht etwas noch viel Erstaunlicheres. Wir sind nun in diese ganz besondere Beziehung zu Gott hineingeboren. Alle sind von Gott erschaffen, doch nicht jeder von uns lebt in einer solch familiären Beziehung zu Gott, wie Eltern mit ihren Kindern. Das geschieht allein durch die geistliche Wiedergeburt. Wenn wir jetzt die Verse 14 bis 17 lesen, dringen wir gewissermaßen im Himalaya des achten Kapitels bis zum Gipfel des Mount Everest vor. Hier steht: Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder, Söhne und Töchter Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, sodass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen und Töchtern macht. Den Geist, in dem wir rufen: Abba, Vater. So bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben. Wir sind Erben Gottes und sind Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Hier also die erste Auswirkung. Wir werden Söhne und Töchter Gottes. Das ist das höchste Privileg, das wir je in diesem Leben haben können. Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder, Söhne und Töchter Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, sodass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen und Töchtern macht. Wir werden in Gottes Familie hinein adoptiert. Unter römischem Gesetz, worauf sich Paulus wohl hier bezieht, galt die Adoption als das höchste Privileg. Es gab keinen höheren Status, als in eine römische Familie hinein adoptiert zu werden. Auch heute noch. Ich hörte von einem kleinen Jungen, den man auf dem Spielplatz händelte, weil er adoptiert worden war. Seine Antwort darauf lautete: Meine Eltern haben mich ausgesucht. My parents chose me. Eure Eltern mussten sich mit euch abfinden. Vor einigen Monaten führten wir eine Alpha-Konferenz in Ungarn durch. Dort traf ich eine Frau namens Ildiko Papp, die mir ihre persönliche Geschichte erzählte. Achtzehn Monate zuvor war sie noch eine Alkoholikerin gewesen, die auf der Straße lebte, nicht weit von der Hauptstadt Budapest. Eines Tages wurde sie zu einem Alpha-Kurs eingeladen, in deren Verlauf sie ihr Leben Christus gab und seine Liebe erfuhr. Sie wurde vollständig von ihrer Alkoholsucht befreit. Sie fand eine Arbeit und fing noch einmal ganz von vorn an. Während der Konferenz stellte ich ihr einige Fragen, darunter folgende: Inwiefern hat Jesus ihr Leben verändert? Ihre Antwort lautete: Er hat mich von einer Bettlerin zu einer Prinzessin gemacht. Genau das tut Gott mit jedem von uns. Er macht uns zu Söhnen und Töchtern des Königs. Also sind wir Prinzen und Prinzessinnen. Viele Menschen streben nach einem möglichst hohen Status, doch es gibt keinen höheren Status als den eines Kindes Gottes. Ein Kind Gottes zu sein bedeutet die größte Intimität und Vertrautheit in unserem Verhältnis zu Gott. In Vers 15 heißt es weiter, und in ihm rufen wir Abba, Vater. Das Wort Abba ist ein interessantes Wort. Die Übersetzer der Bibel haben gar nicht erst den Versuch unternommen, dieses aramäische Wort zu übersetzen, weil es in unserer Sprache nicht wirklich wiedergegeben werden kann. Es ist eines der bedeutsamsten Worte im Neuen Testament. Dieser Begriff entspricht der Anrede eines Vaters durch sein Kind. Und zwar nicht nur während der Kindheit, sondern das ganze Leben hindurch. Es bedeutet so etwas wie Papa, aber es hat nicht die kindliche Bedeutung, die in unserer Kultur damit verbunden wird. Es drückt vielmehr eine sehr enge, vertraute Beziehung aus. Im Alten Testament wird Gott an keiner Stelle mit Abba bezeichnet. Doch Jesus gebrauchte diesen Begriff, um seine Beziehung zu Gott auszudrücken. Er sagt uns gewissermaßen, ihr könnt die gleiche Beziehung zu Gott haben. Gott kann euer Vater sein. Und ihr könnt ihn mit Abba anreden.
In my relationship with the Father, Abba. I came across some of Prince Charles's.
Vor kurzem bin ich auf einige der Titel gestoßen, die Prinz Charles trägt. Er ist der Thronfolger seiner königlichen Hoheit, Prinz von Wales, Herzog von Cornwall, Ritter des Hosenbandordens, Regimentschef des königlichen Regiments von Wales, Herzog von Rothesay, Ritter der Distel, Befehlshaber der königlichen Marine, Großmeister des Bath-Ordens, Earl von Chester, Earl von Carrick, Baron von Renfrew, Herr der Inseln, großer Verwalter von Schottland. Und wenn ich ihm einen Brief schreiben wollte, müsste ich unterschreiben mit allergehorsamster und demütigster Diener eurer königlichen Hoheit. Aber für William und Harry ist er einfach Papa. Und es ist erstaunlich, dass Jesus uns sagt, dass wir eine so vertraute Beziehung zu Gott haben können.
Aber.
Dann ist es auch die tiefste Erfahrung, die wir machen können. Ist es nicht so, dass die Menschen sich nach Spiritualität sehnen? Sie suchen nach spirituellen Erfahrungen und versuchen sie auf allen möglichen Wegen zu erreichen. Hier ist die tiefste spirituelle Erfahrung, die man machen kann. Vers 16. So bezeugt der Geist, das ist der Heilige Geist, selber unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ich weiß noch, wie mir zum ersten Mal in meinem Leben bewusst wurde, dass ich ein Kind Gottes bin. Dass Gott mich liebt. Nicht einfach die ganze Welt. Er liebt die ganze Welt, aber er liebt mich ganz persönlich. Er liebt mich, wie Eltern ihr Kind lieben. Nur noch viel, viel stärker, als alle Eltern ihre Kinder lieben. Eltern nehmen ihr Kind von Zeit zu Zeit in den Arm, drücken es und sagen ihm, ich liebe dich. Sie bezeugen gewissermaßen, dass dies ihr Kind ist und dass sie es lieben. Gottes Geist nimmt uns auch von Zeit zu Zeit in den Arm, drückt uns und bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist die tiefste Erfahrung, die es gibt. Viertens bedeutet die Gotteskindschaft die größtmögliche Sicherheit. Vers 17. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben. Wir sind Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Nach dem römischen Gesetz nahm der Adoptivsohn den Namen des Vaters an und beerbte ihn, genauso wie seine leiblichen Söhne. Wir als Christen erben allerdings nicht, wenn unser Vater stirbt, sondern wenn wir sterben, werden wir mit Christus erben. Wenn, sagt Paulus weiter, und das ist keine Bedingung, sondern eine Feststellung, wenn wir uns mit Christus identifizieren, werden wir Zurückweisung und Widerstand erfahren. Aber das ist nichts im Vergleich zu unserem Erbe in Christus. Wir sind Erben Gottes und Miterben von Christus. Menschen suchen Sicherheiten. Es gibt keine größere Sicherheit, als Gottes Erbe und Miterbe Christi zu sein. Wenn der Geist Gottes also in uns wohnt, werden wir zuallererst zu Kindern Gottes. Zweitens hilft uns der Geist, diese Beziehung zu vertiefen. Und Beziehungen wachsen durch Gespräche. Gottes Geist hilft uns zu beten, zu Gott zu sprechen. Wir haben schon an anderer Stelle Epheser Kapitel 2, Vers 18 gelesen. Durch ihn, Jesus Christus, haben wir beide in dem einen Geist Zugang zum Vater. Der Geist gibt uns Zugang zum Vater, wenn wir beten. Wir sind dazu in der Lage, uns Gott zu nahen, weil Jesus für uns starb. Durch Jesus können wir in Gottes Gegenwart kommen. Auch der Begriff Zugang ist ein wundervoller Begriff im Neuen Testament. Nichts steht zwischen Gott und uns. Wir können in seine Gegenwart kommen. Manchmal empfinden wir vielleicht eine Barriere, doch wir haben tatsächlich ungehinderten Zugang zum Vater. Als ich an der Universität war, hießen meine vier besten Freunde Niki. Wir waren fünf Nikis. Wir fanden alle etwa zur gleichen Zeit zum Glauben. Zusammen hatten wir oft über Mittag eine Lunchparty. Wir waren fünf männliche Nikis und schafften es, ein paar weibliche Nikis zu finden. Und ein paar Ehren-Nikis, die wir adoptierten. Wir trafen uns regelmäßig und aßen gemeinsam zu Mittag. Es war an der High Street, direkt über der Barclays Bank. Das Zimmer war genau über dem Schalterraum und wir machten dort bei unseren Mittagessen ziemlichen Krawall. Bei einer dieser Partys kam jemand auf den Gedanken zu fragen, wie dick ist wohl die Decke zwischen uns und der Barclays Bank da unten? Wir wollten wissen, ob man uns da unten hörte. Außerdem fragte einer von uns, nicht ich, sondern einer meiner Freunde, ob wir die Bank ausrauben könnten. Ob da nur eine einfache Zwischendecke wäre, durch die man durchkäme, nachts, um mal zu sehen, was da drin war. Wir entschieden uns, ein Experiment durchzuführen, um zu erfahren, wie dick die Decke war. Also schickten wir jemanden nach unten in die Bank. Sie hieß Kay, so eine Ehren-Nikki. Sie ging runter und wir wollten allmählich den Lärm steigern. Zuerst sollte einer von uns zu hüpfen beginnen. Dann ein zweiter, dann ein dritter, dann vier, bis wir schließlich alle zehn hüpften. Dann sollte einer vom Stuhl springen, dann zwei, dann drei, dann vier, dann fünf. Dann vom Tisch, erst einer, dann zwei, dann drei, schließlich alle zehn. Und wir fragten uns, ab wann Kay in der Bank unten uns wohl hören würde. Nun, es stellte sich heraus, dass die Decke viel dünner war, als wir uns je hatten träumen lassen. Es war richtig viel los. Jeder ging um diese Zeit etwa 1 Uhr mittags zur Bank. Aber Kay hörte sofort den Ersten, der sprang. Sie stand allerdings in einer Schlange an der Kasse an. Das heißt, sie tat ja nur so, denn sie gehörte zu dem, was da geschah, mit dazu. Und plötzlich wurde ihr bewusst, dass wir noch ganz am Anfang waren in diesem Prozess. Allmählich tobte der Lärm los, aber sie glaubte, das aushalten zu können. Nach einer kurzen Weile klang das unten schon wie ein gewaltiges Gewitter. Alle Leute in der Bank hielten inne. Die Kassierer starrten an die Decke. Kay dachte, ich kann jetzt nicht gehen, sonst denken sie, ich hätte etwas damit zu tun. Also blieb sie. Und allmählich begannen sich Teile der Decke, das ist wortwörtlich wahr, Teile der Decke zu lösen und runterzufallen. Ich dachte später, es wäre eine Styropordecke, was sich noch als falsch herausstellte. Jedenfalls fielen Deckenstücke in den Schalterraum. Also kam sie jetzt doch zurück, um uns zu sagen, dass man uns tatsächlich hören würde in der Bank. Später sah jemand einen Videovortrag, auf dem ich diese Geschichte erzählte, und schrieb mir, Ihnen interessiere besonders meine Bezugnahme auf dieses Haus, weil er der Bauleiter bei der Errichtung des Gebäudes gewesen war. Er schrieb, das Problem des Lärmeinbruchs zwischen den oberen Gebäudeteilen und Barclays Bank wurde mir berichtet. Doch bis gerade wusste ich nicht, wer der Verursacher war. Was da von der Decke herunterfiel, waren keine Styroporplatten, sondern ein Teil der hängenden Decke. Keine Angst, man wird sie nicht dafür zur Rechenschaft ziehen. Der springende Punkt an der Geschichte, und es gibt wirklich einen, ist die Tatsache, dass die Barriere viel dünner war, als wir annahmen. Gerade auch im Gebet ist die Barriere zwischen Gott und uns viel dünner, als wir annehmen. Genau genommen gibt es sie gar nicht. Wir haben Zugang zu Gott durch den Heiligen Geist. In Römer 8, Vers 26 schreibt Paulus, so nimmt sich auch der Geist unsere Schwachheit an, denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Er hilft uns also in unserer Beziehung, beim Beten und auch dabei, Gottes Wort zu verstehen. Im Epheserbrief schreibt Paulus, und ich bitte Gott, euch Weisheit zu geben, sodass ihr ihn und seine Weisheit erkennen könnt. Er öffne euch die Augen. Er lasse euch erkennen, wie reich er euch beschenken will. Dieses Buch zum Beispiel. Bevor ich Christ wurde, habe ich bei verschiedenen Gelegenheiten Verse aus der Bibel gehört. Zum Beispiel bei einer Hochzeit oder einer Beerdigung. Ich hörte die Verse, aber ich verstand sie nicht. Erst als ich die ersten Glaubensschritte wagte, wurde mir klar, wie falsch meine bisherigen intellektuellen Einwände waren. Plötzlich merkte ich, dass ich völlig daneben gelegen hatte. Ich verstand vieles, was ich davor nie verstanden hatte. Bevor Gottes Geist in mir wohnte, konnte ich die Bibel nicht verstehen. Einer der größten Theologen und Philosophen des 11. Jahrhunderts, Anselm of Canterbury, sagte, Credo ut intelligam, das bedeutet, ich glaube, um zu verstehen. Er sagte, ich suche nicht zu verstehen, um zu glauben, sondern ich glaube, um zu verstehen. Vielleicht kennen Sie den Film Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, in dem Harrison Ford Indiana Jones spielt und den Heiligen Gral sucht, um unter anderem das Leben seines Vaters, der von Sean Connery dargestellt wird, zu retten. Eine der Prüfungen auf dem Weg zum Heiligen Gral besteht darin, von einem Felsen in die Tiefe zu springen. Man sieht ihn auf diesem Felsen, wie er in die gähnende Leere unter sich schaut. Er soll einen Sprung des Glaubens tun. Und man kann regelrecht in seinem Gesicht lesen, wie er denkt, das ist tatsächlich ein Glaubenssprung. Dann streckt er so seinen Fuß aus und unter ihm ist wirklich die absolute Leere. Schließlich setzt er ihn ab und indem er das tut, landet er auf einer Brücke, die er vorher nicht sehen konnte. Diese Brücke führt ihn zu seinem Bestimmungsort. Ich glaube, für viele Menschen scheint es auch um einen Sprung des Glaubens zu gehen. Eigentlich ist es kein Sprung, sondern ein Schritt des Glaubens. Doch erst wenn wir diesen Schritt tun, können wir die Wahrheit begreifen. Wir springen nicht ins Ungewisse, sondern befinden uns auf einer sehr soliden Grundlage. Diese Erkenntnis wird durch den Heiligen Geist bewirkt, der uns dann dabei hilft, unsere Beziehung zu Gott zu vertiefen. Drittens bewirkt der Heilige Geist eine Familienähnlichkeit. Es liegt auf der Hand, dass Kinder in vielen Fällen ihren Eltern ähnlich sehen, und zwar häufig beiden Elternteilen, obwohl Vater und Mutter ganz unterschiedlich aussehen. Es geht dabei nicht nur um das Erbgut, sondern auch darum, miteinander Zeit zu verbringen. Auch Ehepartner, die einen langen gemeinsamen Weg zurückgelegt haben, werden sich zunehmend ähnlicher. Neulich sah ich im Fernsehen einen Bericht über Hunde und ihre Besitzer. Es war fast unheimlich, wie die Besitzer ihren Hunden ähnelten. Sie verbrachten zu viel Zeit mit ihnen. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief 3, Vers 18, wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist des Herrn. Wenn der Heilige Geist in uns wohnt, bringt er diese Familienähnlichkeit mit. Wir werden immer mehr wie Gott. Wir ähneln Jesus immer mehr. Wie geschieht das? Lesen wir Galater Kapitel 5, Vers 22 und 23. Paulus schreibt, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Hier ist der Geist Gottes aktiv, um uns Jesus ähnlicher zu machen. Welche Eigenschaften will der Geist in uns bewirken? Die erste und wichtigste ist die Liebe. Wenn wir Gottes Liebe zu uns erfahren, diese Liebe, die durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist, dann sollte unser Herz von Liebe zu Gott und unseren Mitmenschen überfließen. Vor kurzem lernte ich eine bemerkenswerte Frau namens Chiara Lubich kennen. 1939 war sie 19 Jahre alt und lebte in Norditalien. Die Bomben fielen. Sie und ihre Freunde fragten sich, gibt es ein Ideal, das die Bomben nicht zerstören können? Sie fanden die Antwort, ja, Liebe. Sie hatten die Liebe Gottes erfahren und wollten sie mit anderen teilen. Diese Teenager gingen also herum und halfen solchen, die bedürftig waren, mit Nahrung und Kleidung und dem wenigen, das sie finden konnten. Sie versuchten, den Trauernden Trost zu spenden. Sie strahlten eine solche Wärme aus, dass man sie Focolare, Herd, Feuerplatz nannte. Diese Bewegung hat heute 2 Millionen Mitglieder in 182 Ländern. Sie beruht auf dem Gebot Jesu. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Es geht um gegenseitige Liebe, um die Bereitschaft, sein Leben für den anderen zu geben. Die Lebensregel dieser Bewegung ist die goldene Regel, die Jesus formulierte. Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Chiara sagte, liebe den anderen wie dich selbst. Nicht mit Worten, sondern mit Taten. Stellen Sie sich vor, wie es in der Welt aussähe, wenn sich alle an die goldene Regel halten würden. Nicht nur zwischen einzelnen Menschen, sondern zwischen ethnischen Gruppen, Völkern und Nationen. Wenn jeder das andere Land so lieben würde wie sein eigenes. Liebe, Freude. Malcolm Muggeridge, der lange Zeit Atheist war, sagte, Freude ist die bezeichnendste und erhebendste Auswirkung der Umkehr zu Christus. Es ist eine Begeisterung, eine unbeschreibliche Freude, die unser ganzes Wesen durchdringt, unsere Ängste vertreibt und unsere Erwartungen himmelwärts richtet. Freude unterscheidet sich deutlich von Glück. Nirgendwo wird uns versprochen, dass wir als Christen ein glückliches Leben haben werden. Manche Christen leben in großen Schwierigkeiten und müssen so manchen Kampf ausfechten. Doch was uns das Neue Testament wirklich verspricht, ist Freude, die viel tiefer geht als Glück. Richard Wurmbrand war viele Jahre in einem ehemaligen kommunistischen Land wegen seines Glaubens inhaftiert und wurde häufig gefoltert. Er schrieb über diese Zeit im Gefängnis, Allein in meiner Zelle, kalt, hungrig und in Lumpen, tanzte ich jede Nacht vor Freude. Manchmal war ich so voller Freude, dass ich dachte, ich würde platzen, wenn ich diese Freude nicht herauslassen würde. Frieden. Und auch dieser Friede ist nicht oberflächlich, sondern besteht mitten in Angst, Not und Kämpfen. Ein Friede, der unser Denken übersteigt, wie Paulus schreibt. Man kann es mit einer tiefen Meeresströmung vergleichen. Auch wenn es stürmt, wenn Wind und Wellen da sind, tief im Innersten ist ein Friede, der darauf gründet, dass wir Frieden mit Gott haben. Dieser Friede wirkt sich auf andere Menschen aus. Franz von Assisi betete sinngemäß: Mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Hilf mir, ein Friedensstifter zu sein und dieser unruhigen Welt deinen Frieden zu bringen. Und dann all die anderen wundervollen Eigenschaften: Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist Familienähnlichkeit. Als nächstes bewirkt der Heilige Geist Einheit. Der Geist will, dass wir miteinander vereint sind. Wir sollen ein Beispiel in einer zersplitterten Welt geben. Jesus betete für die Einheit der Gemeinde. Verblüffenderweise besteht diese Einheit, weil wir Söhne und Töchter Gottes sind. Demnach sind wir Brüder und Schwestern. Wir alle haben eine Beziehung zu Jesus Christus. Und wir alle haben den Heiligen Geist in uns als Christen. Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 4, Verse 3 bis 6, bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch den Frieden, der euch zusammenhält. Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Der Geist Gottes lebt in jedem Christen, ungeachtet seines Hintergrunds, seiner Hautfarbe, seiner Rasse, seiner Kultur und seiner Konfession. Gottes Geist lebt in Katholiken und Protestanten, in Orthodoxen und Pfingstlern. Daher sind Spaltungen innerhalb der Gemeinde so tragisch. Ich glaube, dass das immer mehr Christen bewusst wird und dass immer mehr Christen erkennen, das, was uns verbindet, ist unendlich größer als das, was uns entzweit. Aus diesem Grund fallen die Barrieren zwischen den Konfessionen immer mehr. Die meisten beginnen einzusehen, dass wir nicht die einzigen Christen sind. Es gibt viele Christen in verschiedenen Teilen der Weltkirche. Und man trifft immer seltener auf die arrogante und selbstgerechte Einstellung, wir sind die einzigen Christen. Ich habe von einem Mann gehört, der so dachte. Er war zufällig Baptist. Bitte fühlen Sie sich nicht angegriffen, wenn Sie Baptist sind, wenn Sie jetzt das Video sehen. Ich liebe die Baptisten. Die Baptisten sind wunderbar. Es hätte ein Anglikaner sein können, aber er war zufällig ein Baptist, der sehr arrogant und engstirnig war. Er glaubte, dass nur Baptisten die einzig wahren Christen seien. An einem Sonntag sollte er in einem ökumenischen Gottesdienst predigen, in dem die Einheit der verschiedenen Konfessionen das Thema war. Nichtsdestotrotz wollte er dort predigen. Er wollte ein Exempel statuieren. Er begann seine Predigt mit der Frage: Wie viele von Ihnen sind Baptisten? Alle Leute aus anderen Konfessionen waren dem Gottesdienst ferngeblieben, als sie erfuhren, dass er die Predigt halten sollte. Also gingen fast alle Hände hoch. Gibt es hier einen Nicht-Baptisten? Diese kleine alte Dame ganz vorne hob mutig ihre Hand. Da sagte er: Na, was sind Sie denn? Ich bin Methodistin. Darauf er: Eine was? Eine Methodistin. Warum sind Sie Methodistin? Sie sagte: Mein Vater war ein Methodist, mein Großvater war ein Methodist, deshalb schätze ich, bin ich es auch. Da dachte der Prediger: Jetzt wird's lustig. Und laut sagte er: Nehmen wir mal an, Ihr Vater wäre ein Trottel gewesen und Ihr Großvater auch, was wären Sie dann? Sie kratzte sich am Kopf und meinte: Vermutlich Baptist. Bitte nicht beleidigt sein, wenn Sie Baptist sind. In Wahrheit war er ein Anglikaner. Die Sache ist doch die, es ist so absurd und lächerlich, so zu denken, weil der Heilige Geist in uns allen lebt. Was uns vereint, ist so unendlich größer als das, was uns entzweit. Wir sollten andere Konfessionen nicht als Bedrohung ansehen, sondern vielmehr überlegen, wie wir einander bereichern können. Das bringt mich zur fünften Auswirkung des Heiligen Geistes. Er gibt allen Kindern Gottes Gaben. Lesen wir 1. Korinther, Kapitel 12, Verse 4 bis 11. Dieser Text stammt von Paulus und wir werden ihn in Kürze in den Kleingruppen ausführlicher untersuchen. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allem. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen. Dem anderen durch den gleichen Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln. Dem dritten im gleichen Geist Glaubenskraft. Einem anderen immer in dem gleichen Geist die Gaben, Krankheiten zu heilen. Einem anderen Wunderkräfte. Einem anderen prophetisches Reden. Einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden. Wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede. Einem anderen schließlich die Gabe, sie zu deuten. Das alles bewirkt ein und derselbe Geist. Einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will. Diese Liste ist nicht erschöpfend. An anderen Stellen lesen wir von der Gabe des Dienens, der Ermutigung, des Gebens, der Leiterschaft, der Barmherzigkeit, des Evangelisten und des Hirten und andere. Wir brauchen aber alle diese Gaben. Paulus verwendet das Bild des Körpers. Die Nase kann nicht sagen, ich bin wichtiger als das Auge. Wir benötigen jeden unterschiedlichen Teil des Leibes Christi. Einige Gaben demonstrieren das ungewöhnliche Handeln Gottes deutlicher, beispielsweise Wunderkräfte oder Zungenreden. Andere greifen natürliche Fähigkeiten auf, die durch den Heiligen Geist verwandelt werden. Der deutsche Theologe Jürgen Moltmann drückt es so aus: Grundsätzlich kann jede menschliche Fähigkeit durch eine Berufung zu einer Geistesgabe werden, solange sie Christusgemäß eingesetzt wird. Die Gemeinde sollte keine Ein-Mann-Show sein. So oft ist es leider so, dass der Pastor, der Pfarrer oder der Priester alles alleine macht, während alle anderen überhaupt nichts tun. Deshalb wurde die Gemeinde auch schon mal mit einem Fußballspiel verglichen. Da schauen 22.000 Leute zu, die dringend etwas Bewegung bräuchten, während die 22 Spieler dringend eine Pause bräuchten. So geht es oft in der Kirche zu, die einen Pfarrer hat, der alles macht. Jemand schrieb einmal seinem Pfarrer: Lieber Herr Pfarrer, in unserer Gemeinde gibt es 566 Mitglieder. 100 sind alt und schwach, also bleiben 466 für die ganze Arbeit. 80 sind Jugendliche in der Schule oder an der Uni, bleiben 386 für die Arbeit. 150 davon sind Geschäftsleute, die gestresst und müde sind, bleiben 236 für die Arbeit. 150 davon sind Hausfrauen mit Kindern, bleiben 86 für die Arbeit. 15 wohnen zu weit weg, um regelmäßig zu kommen, bleiben noch 71. Davon sagen 69, sie hätten ihren Beitrag für die Kirche schon geleistet, bleiben noch sie und ich. Ich bin erschöpft. Alles Gute für Sie. Jeder soll einbezogen werden, denn Gott hat allen seinen Kindern Gaben gegeben. Sechstens, die Familie Gottes, in die wir hineingeboren werden, ist eine wachsende Familie. Wir haben uns vorhin unter anderem Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8 angesehen, wo Jesus sagt: Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. Mit anderen Worten, andere Menschen werden durch unser Tun und Reden zu Christus finden. Ich weiß, dass dies manchen Menschen Angst macht. Sie fürchten sich davor, über ihren Glauben und über Jesus sprechen zu müssen. Ich hörte von einem jungen Mann, dem es so ging. Der Grund, warum er kein Christ wurde, war, dass er vor Angst davor erstarrte, es anderen Menschen erzählen zu müssen. Dieser Schrecken hielt ihn wirklich davon ab, Christ zu werden. Er besuchte dann einmal einen älteren, weisen Christen, und der sagte ihm: Schau, in deinem Fall hat Gott eine Ausnahme gemacht. Du musst es überhaupt keinem erzählen. Es kann eine ganz private Angelegenheit zwischen dir und Gott sein.
And God. Yeah, oh, that's good. So he went home and he went up to his.
Der junge Mann war erleichtert. Er lief nach Hause, ging in sein Schlafzimmer, kniete sich vor seinem Bett nieder und betete und gab sein Leben Jesus. Im gleichen Moment kam der Heilige Geist auf ihn, erfüllte ihn, durchströmte sein ganzes Wesen und eine übermächtige Freude breitete sich in ihm aus. Er rannte nach unten, wo seine Familie und 5 seiner Freunde in der Küche zusammensaßen. Atemlos vor Aufregung rief er: Stellt euch vor, man kann Christ werden und muss es niemandem erzählen. Wenn wir von Gottes Geist erfüllt sind, ist es keine Anstrengung, anderen von Christus zu erzählen. Es ist ein Überfließen. Wir sehnen uns danach, weil es eine so wundervolle Botschaft ist. So beginnt die Gemeinde zu wachsen. Also hat jeder Christ den Heiligen Geist. Paulus sagt in Römer Kapitel 8, Vers 9, wer den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Aber nicht jeder Christ ist voll des Heiligen Geistes. Paulus befiehlt in Epheser Kapitel 5, Vers 18, lasst euch vom Geist erfüllen. Er sagt dies zu Christen und verwendet eine Zeitform, die eigentlich bedeutet, lasst euch fortwährend mit dem Heiligen Geist erfüllen, immer und immer wieder. Aber wie? Wie können wir erfüllt werden? Nun, wir haben mit Genesis Kapitel 1, Vers 1 begonnen und nun möchte ich mit Ihnen die letzten Verse der Bibel ansehen. Offenbarung Kapitel 22, Vers 17, ganz am Ende der Bibel. Der Geist, der Heilige Geist und die Braut, das ist Jesu Braut, also die Gemeinde, aber sagen, komm. Wer hört, der rufe, komm. Wer durstig ist, der komme. Wer will, empfange umsonst das Wasser des Lebens. Vielleicht sagen einige von Ihnen, danach sehne ich mich. Ich habe wirklich Durst nach diesem Geschenk des lebendigen Wassers. Dann gilt Ihnen dieses Versprechen. Wenn Sie kommen, werden Sie empfangen. Andere sagen vielleicht, nun, wenn ich ehrlich bin, bin ich gar nicht durstig. Gott nimmt uns so, wie wir sind. Wir müssen nichts vorspielen. Doch wir können beten und sagen, Herr, ich empfinde diesen Durst nicht. Bitte mach du mich durstig. Dann wird er ihnen diesen Durst schenken. Und dann gilt sein Versprechen. Wer Durst hat und zu ihm kommt, erhält das Wasser des Lebens.
He will give you the free gift of the water of life. May we pray.
Wir wollen beten.
Lord, we thank you for these amazing
Veränderungen. Herr, danke für die wundervollen Veränderungen, die der Heilige Geist in unserem Leben bewirken will.
Wants to bring to each of our lives. And Lord,
wir bitten dich für jede hier anwesende Person, die durstig ist und der deine Verheißung gilt. Wer durstig ist, der komme. Wer will, empfange umsonst das Wasser des Lebens. Für die unter uns, die diesen Durst noch nicht spüren, bitten wir, gib uns diesen Durst. Und dann komm und stille den Durst mit deinem Geschenk, dem Wasser des Lebens. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Diese Sendung zeichnet nicht den Alpha-Kurs in seiner Gesamtheit nach. Das Schauen der gesamten Kursteile im Fernsehen ist nicht vergleichbar mit dem Besuch eines Alpha-Kurses bei Ihnen vor Ort. Alpha-Kurse werden heute in Tausenden von Gemeinden in Deutschland und weltweit angeboten. Details über Kurse in Ihrer Nähe finden Sie unter www.alphakurs.de.